Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 12. September. Im Fokus meines Gespräches mit unserem Chefvolkswirt Holger Schmieding stehen heute die Themen Zinsen, Geldpolitik sowie der druckfrische Draghi-Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft. Ich bin heute in Hannover, wo Bärenberg am Dienstagabend eine neue Niederlassung eröffnet hat. Und leider habe ich im Hintergrund Geräusche, die Sie hoffentlich heute nicht zu sehr stören. Ich bitte dafür um Entschuldigung. Mein Name ist Klaus Newe und ich verantworte das Wealth and Asset Management bei Bärenberg. Holger, bevor wir zu unseren eigentlichen Themen kommen, ein kurzer Blick über den Atlantik. Letzte Woche hatten wir in unserem Podcast mit Julius Vandela über den Wahlkampf in den USA gesprochen. In der Nacht zum Mittwoch sind die beiden Kandidaten Kamala Harris und Donald Trump in ihrer möglicherweise einzigen Fernsehdebatte aufeinander gestoßen. Wie beurteilst du den Ausgang ihres Streitgesprächs?
Klaus, es war wirklich eine spannende Debatte und es lief ganz anders als in dieser bekannten Fernsehdebatte, dem Aufeinandertreffen zwischen Trump und Biden, wo Biden sich dann ja nach einiger Zeit dann zurückziehen musste aus dem Wahlkampf um die Präsidentschaft. Diesmal war es wohl ein kleiner Punktsieg für Harris. Viele Amerikaner kennen sie ja noch nicht so gut, obwohl sie Vizepräsidentin ist. Den Trump, den kennen ja alle. Harris konnte sich auf diese Art in der Debatte einigen Amerikanern nochmal richtig vorstellen. Und das ist ihr halbwegs gelungen. Sie hat alles in allem einen vernünftigen Ton gefunden. An den Wettmärkten, die auf den Ausgang von Wahlen setzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Harris gewinnt, nach der Debatte leicht gestiegen. Von etwa 47% auf gut 51%. Das ist immer noch sehr, 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 sehr knapp. Aber immerhin, die Debatte selbst scheint Harris etwas Rückenwind gegeben zu haben. Der Ausgang der Wahlen in den USA bleibt aber komplett offen.
Lass uns jetzt den Schwenk zur Geldpolitik machen. In den USA zeichnet sich ab, dass die Federal Reserve am Mittwoch nächster Woche erstmals seit mehr als 4 Jahren ihren Leitzins senken wird. Am Finanzmarkt wird heftig darüber diskutiert, ob die Fed am 18. September mit einem Viertel oder einem halben Prozentpunkt beginnen wird. Womit rechnest du?
Klaus, wahrscheinlich wird es ein Viertelprozentpunkt. Die Konjunktur in den USA verliert an Schwung. Sie bricht aber nicht ein. Die Inflation geht langsam zurück. Es ließe sich durchaus auch ein halber Prozentpunkt rechtfertigen, aber er ist nicht unbedingt erforderlich.
Holger, für die US-Notenbank ist dies die letzte Sitzung vor den Wahlen am 5. November. Glaubst du, dass dies für die Entscheidung der Fed eine Rolle spielt?
Die Fed wird das wahrscheinlich nie offiziell sagen, aber ich glaube, es spielt schon eine Rolle. Die Fed möchte wahrscheinlich vermeiden, große Schlagzeilen zu machen. Würde sie jetzt die Zinsen um einen halben Prozentpunkt senken, könnte ja Trump sagen, ihr wollt ja Harris helfen, kräftige Zinssenkung noch kurz vor der Wahl. Ich denke deshalb, dass die Fed, wenn die Daten es rechtfertigen, eben bei einem Viertelprozentpunkt bleiben wird. Jetzt ein Viertelprozentpunkt, dann im November ein weiterer Viertelprozentpunkt und im Dezember nochmal einer.
Und wie wird es mit den US-Zinsen dann weitergehen?
Nun, wahrscheinlich wird es mit den Zinsen in den USA weiter runtergehen. Die Zinsen sind dort ja derzeit auch recht hoch, mit 5,25 bis 5,5% für das Leitzinsband der US-Notenbank. Ich rechne damit, dass neben den bereits erwähnten 3 Zinsschritten in diesem Jahr es auch im nächsten Jahr einen Grund geben wird, die Zinsen erneut herunterzunehmen, um die Konjunktur, die vermutlich auf eine sanfte Landung zusteuert, dann im Laufe des kommenden Jahres wieder zu beleben.
Holger, mich interessiert weiter, ob es auch von dem Ausgang der Wahlen abhängen kann, wie weit die US-Notenbank ihren Leitzins im kommenden Jahr zurücknehmen wird. Kannst du das prognostizieren?
Ja, das könnte eine Rolle spielen. Also das, was wir an Zinssenkungen erwarten, hängt auch davon ab, dass es nicht in den USA zu einem großen Kurswechsel in der Finanzpolitik kommt. In den USA wird ja die Konjunktur seit einiger Zeit massiv durch Staatsausgaben gestützt. Dieser Stimulus nimmt aber im Laufe der Zeit ab. Sollte es nach der Wahl so sein, dass beispielsweise Trump Präsident ist und eine solide Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses hat, das ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, dann wäre anzunehmen, dass Trump versuchen wird, die Steuern erheblich zu senken, sodass der fiskalische Impuls sehr groß bleiben würde. Neben dem langsamen Auslaufen der großen staatlichen Ausgabenprogramme käme dann ja mit Steuersenkung ein neuer Impuls. Und wenn das so ist, würde wahrscheinlich die Notenbank ihre Zinsen weniger zurücknehmen, dann dürfte es im kommenden Jahr eben nur eine leichte weitere Lockerung und keine stärkere Lockerung der Geldpolitik geben.
Holger, kommen wir jetzt zur Geldpolitik in Europa. Kurz nachdem dieser Podcast an diesem Donnerstag live geht, wird die Europäische Zentralbank ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Was die EZB entscheiden wird, können wir also noch nicht kommentieren. Aber wir können darüber sprechen, was du für sinnvoll hältst und was du erwartest.
Klaus, zunächst einmal, die meisten Beobachter, ebenso wie wir, erwarten, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins, auf den es ankommt, den Einlagensatz, um 0,25 Prozentpunkt senken wird auf 3,5%. Sie hatte ja bereits im Juni mit einem solchen Schritt begonnen in diesem Zinszyklus. Sie wird vermutlich auch andeuten, dass weitere Schritte folgen werden, ohne sich genau festzulegen. Auf die Frage, was wäre sinnvoll, müsste ich allerdings anders antworten. Meines Erachtens ist der Leitzins bei uns zu hoch. Es wäre meines Erachtens gar nicht notwendig gewesen, dass die Europäische Zentralbank den Einlagensatz auf 3,5% oder sogar 4% hätte hochschrauben müssen, wie sie es getan hat, um die Inflation hinreichend unter Kontrolle zu bringen. Die Konjunktur schwächelt bei uns mehr, als eigentlich notwendig gewesen wäre. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zu straff ist. Sie hatte auf die starke Inflation, wie üblich, leider zu spät, aber dann leider auch zu stark reagiert. Ich hielt es also für sinnvoll, wenn die Europäische Zentralbank jetzt von ihrem jetzigen Zinsniveau relativ schnell auf einen Leitzins von 3% oder knapp unter 3% zurückgehen würde. Das würde der Konjunktur ein bisschen helfen, ohne den Inflationsausblick wirklich zu gefährden.
Holger, wie sollte es deiner Meinung nach weitergehen? Wie sehr wird die EZB voraussichtlich die Zügel der Geldpolitik lockern?
Nun, wie es weitergehen sollte, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich hoffe, dass die EZB relativ schnell mit ihrem Leitzins auf 3% geht, vielleicht sogar leicht darunter. Und es handelt sich dabei um den Einlagensatz. Das ist der derzeit relevante Zins für den Geldmarkt, für den Finanzmarkt. Erwarten tue ich, dass die EZB in die Richtung geht, dass sie wahrscheinlich in jedem Vierteljahr einmal ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkt senkt. Dann wäre das nächste Mal im Dezember, danach im März und im Juni kommenden Jahres das der Fall. Allerdings ist die Chance ganz gut, dass die EZB vielleicht doch schneller vorgeht. Es gibt aber auch ein Risiko, dass die EZB wie üblich dann überreagiert. Es ist gut möglich, dass die Europäische Zentralbank dann auf einen Leitzins letztlich kommt im Laufe des kommenden Jahres, der weit unter 3% liegt. Vielleicht sogar bei 2% oder knapp an die 2% heran. Wenn sie das täte, dann wäre die Gefahr da, dass die Inflation, die zunächst einmal sich alles in allem in die richtige Richtung bewegt und sich zunächst einmal wahrscheinlich bei um die 2% Anfang kommenden Jahres für einige Zeit einstellen wird, dann wäre das Risiko groß, wenn die EZB es bei den Zinssenkungen übertreibt, dass dann 2026 die Inflation doch wieder stärker anspringt, als es sinnvoll wäre. Deshalb mein Rat an die EZB wäre, ja, die Zinsen kräftig senken, aber bitte nicht erneut übers Ziel hinausschießen.
Holger, lass uns jetzt über unser zweites großes Thema sprechen. Am Montag hat Mario Draghi seinen Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Europäischen Union vorgelegt. Erinnere uns kurz daran, wer ist Mario Draghi?
Mario Draghi ist ein ehemaliger Ministerpräsident Italiens. Er war vor allen Dingen aber langjähriger Präsident der Europäischen Zentralbank. Und er war derjenige, der im Juli 2012 durch ein Machtwort, whatever it takes auf Englisch, wir tun alles, was notwendig ist, der durch dieses Machtwort die Euro-Krise, die damals gefährlich ausufernde Euro-Krise, beendet hat. Er hat damals mit diesem Machtwort auch dafür gesorgt, dass Deutschland nicht in eine Rezession abrutschte, was sich damals Mitte 2012 ansonsten abgezeichnet hätte.
Danke für die Erinnerung. Ich habe das noch sehr gut im Kopf. Und ich bin sicher, die Whatever-It-Takes-Schlagzeile war mehr in den Medien, aber Draghis Bericht hat auch Schlagzeilen gemacht. Was sind für dich die Hauptaussagen dieser 400 Seiten?
Draghi sagt, dass Europa gegenüber den USA und China zurückfällt, dass wir eine neue Industriestrategie brauchen, dass wir vor allen Dingen mehr investieren müssen, öffentliche und vor allem private Investitionen. Er nennt eine große Summe, 750 bis 800 Milliarden mehr an Investitionen, privat und öffentlich, wären notwendig, damit wir wirklich bei Innovationen, bei Wettbewerbsfähigkeit mit den USA mithalten könnten. Es sollte die Infrastruktur mit diesem Geld gefördert werden. Es sollten Innovationen gefördert werden. Draghi sagt zudem, dass wir bei uns in der EU einige unserer Regeln überdenken müssen, beispielsweise die Regeln in der Wettbewerbskontrolle, damit wir die Kräfte bündeln können. Auch, dass wir gemeinsame Rüstungsprojekte mehr brauchen, damit wir auch dort die Kräfte bündeln. Er möchte größere Firmenzusammenschlüsse ermöglichen und dafür eben die Wettbewerbsregeln etwas lockern. Er möchte vor allem auch die Kapitalmarktunion vollenden, damit wir wie in den USA einen einheitlichen großen Kapitalmarkt haben in der Europäischen Union. Das würde für Haushalte, vor allen Dingen aber für Unternehmen, die Finanzierung erleichtern. Das alleine wäre etwas, was bei uns die Investitionen etwas voranbringen könnte. Alles in allem, das ist viel, was in dem Bericht drinsteht. Ich habe ihn noch nicht komplett lesen können, aber es wäre gut, wenn es einiges an Diskussionen darüber gibt.
Ganz kurz nachgefragt, hat Draghi recht?
Ja, er hat weitgehend recht. Es sind klare Worte, vieles davon ist nicht neu, aber das sind klare Worte, kraftvoll vorgetragen aus berufenem Mund. Es wäre gut, wenn möglichst viele diesen Bericht lesen und vor allem Draghis Vorschläge weitgehend beherzigen würden.
Draghi fordert unter anderem mehr öffentliche Investitionen, finanziert auch durch gemeinsame Schulden der EU-Staaten. Gerade in Deutschland wird das traditionell sehr skeptisch gesehen. Was ist deine Meinung dazu?
Zunächst einmal, das ist natürlich nicht die Hauptaussage des Draghi-Berichtes. Das wird natürlich in Deutschland relativ viel diskutiert. Wir brauchen vor allen Dingen Bedingungen für mehr private Investitionen über öffentliche Investitionen hinaus. Wir müssen Kapital mobilisieren. Was die neuen Gemeinschaftsschulden betrifft, die Draghi vorschlägt, da gebe ich die typische Antwort eines Volkswirts. Es kommt drauf an. Gemeinschaftsschulden sind für sich genommen weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an, wie es gemacht wird, auf den Verwendungszweck. Und wenn sie tatsächlich eingesetzt würden, um Innovationen zu fördern, um Investitionen gerade auch im privaten Sektor anzuregen, da gibt es ja oftmals einige Hemmnisse auch im öffentlichen Sektor, bei der Infrastruktur, die, wenn man sie beseitigen würde, mehr private Investitionen ermöglichen würde. Wenn das so wäre, dann könnten auch Gemeinschaftsschulden sinnvoll sein. Das Wesentliche bei Gemeinschaftsschulden ist aber, dass das Geld nicht ohne Bedingungen vergeben wird, sondern dass es nur dann vergeben wird, wenn beispielsweise Länder bestimmten Kriterien genügen oder wenn Projekte bestimmten Kriterien genügen. Und auf diese Art können neue Investitionen, finanziert durch Gemeinschaftsschulden, tatsächlich auch in der Wirtschaftspolitik etwas bewirken. Wir sehen das bei diesem großen 750 Milliarden Programm Next Generation EU, wie es auf Englisch heißt, also diesem Nach-Pandemie-Programm. Da müssen die einzelnen Länder, oftmals die Empfänger in Südeuropa, nachweisen, wie sie die Mittel verwenden. Dann müssen sie auch in der Wirtschaftspolitik, in ihrer internen Regulierung einige Bedingungen erfüllen. Und wir sehen, dass diese Mittel tatsächlich in Südeuropa Reformen anstoßen, die es sonst möglicherweise nicht ganz so gegeben hätte. Also wir sehen bei diesem Vorbild, dass tatsächlich das Wirtschaftswachstum dieser Länder gefördert wird. Nicht nur dadurch, dass mehr Geld ausgegeben wird, sondern dadurch, dass die Wirtschaftspolitik etwas stärker auf einen investitionswachstumsfreundlichen Kurs gebracht wird. Wenn Gemeinschaftsschulden so eingesetzt werden, diesem Zweck dienen, dann bin ich durchaus dafür, das nochmal zu machen. Allerdings, ob das in Deutschland mehrheitsfähig ist, ist eine ganz andere Frage.
Holger, jetzt hast du schon gesagt, dass das klare Worte sind, gute Ausführungen sind und auch die 400 Seiten Umfang bieten sicherlich eine ganze Menge an Ideen und Möglichkeiten. Mich interessiert aber, wie du die Chancen siehst, dass die Europäische Union Draghis Empfehlungen auch umsetzt. Rechnest du mit zum Beispiel neuen Gemeinschaftsschulden?
Nein, ich rechne nicht mit neuen Gemeinschaftsschulden. Europa macht typischerweise große Schritte, wenn es ein großes Problem gibt. Das war beispielsweise in der Pandemie so. Da gab es dann ja diese Entscheidung zu einem großen Programm an Gemeinschaftsschulden. Der Problemdruck war hoch. Jetzt haben wir zwar erhebliche langfristige Probleme, aber der akute Problemdruck ist wohl nicht hoch genug, um neue Gemeinschaftsschulden durchzusetzen. Was ich mir in diesem Bereich aber vorstellen kann und sogar für wahrscheinlich halte, ist, dass Gelder aus diesem Next Generation EU, diesem Nach-Pandemie-Programm, die nicht ausgegeben werden innerhalb der vorgesehenen Frist, dann verlängert werden. Dass man sich entscheidet, okay, das Geld verfällt nicht, sondern es kann dann für die entweder ursprünglich vorgesehen oder für neue innovationsfördernde Zwecke eingesetzt werden, wenn die Empfängerländer eben einige Bedingungen erfüllen. Das ist das, was ich bei Gemeinschaftsschulden erwarte. Kein neuer großer Topf, aber dass dafür gesorgt wird, dass der bestehende Topf auch voll ausgeschöpft werden kann.
Und wie steht es mit Draghis anderen Empfehlungen? Was ist realistisch und was nicht?
Ein großer Teil dessen, was Einstimmigkeit innerhalb der Europäischen Union erfordern würde, ist vermutlich nicht realistisch. Leider, aber es ist halt so. Wir haben ja immer mal wieder Streit innerhalb der EU. Wir haben das Problem mit Ungarn häufiger, manchmal auch mit der Slowakei. Also da erwarte ich nur geringe Fortschritte. Aber es gibt ja viele Dinge, wo die Europäische Kommission, wo die Brüssel-Ebene handeln kann, ohne dass alle Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Und da denke ich schon, wird es einiges an Bewegung geben, beispielsweise bei der Wettbewerbskontrolle, um es zu ermöglichen, die Kräfte besser zu bündeln. Auch im Rüstungsbereich denke ich, dass ein bisschen was passieren wird. Das ist zwar eigentlich nicht Aufgabe Brüssels, aber da ist der Druck, das Geld besser auszugeben, so groß, dass vermutlich mit einer gewissen Koordinierung aus Brüssel es dann doch etwas mehr Gemeinschaftsvorhaben geben wird, statt dass einzelne Mitgliedsländer vor allem ihre eigenen Projekte verfolgen. Es gibt auch einige andere Bereiche, in denen ich denke, dass es Fortschritte geben wird, auch bei der Kapitalmarktunion. So richtig vollendet wird sie sicherlich nicht. Das sind sehr, sehr viele kleine Einzelregelungen. Aber dass da doch etwas mehr Schwung in die Debatte kommt, dass da ein bisschen was passiert, damit rechne ich schon.
Holger, fasse es doch zum Schluss bitte kurz zusammen. Was bedeutet das für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft?
Klaus, Draghi hat recht. Wir haben ein Problem mit der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und besonders durchaus auch der deutschen Wirtschaft. Draghi hat einen großen Bericht vorgelegt mit klaren Worten. Ich erwarte, dass es nicht den großen Durchbruch gibt, aber dass es doch hier und da Fortschritte geben wird, dass die Debatte angeregt wird. Immerhin, das Endergebnis dürfte sein, ein bisschen was kommt doch in Bewegung und das ist dann besser als nichts. Aber die wesentlichen Punkte für die Wettbewerbsfähigkeit sind eigentlich Dinge, die müssen auf der Ebene der Einzelstaaten geregelt werden. Es liegt ja teilweise an Brüsseler Regulierung, aber es liegt ja oftmals an der heimischen Wirtschaftspolitik, sei es die Energiepolitik, seien es andere Dinge, weshalb es in manchen Ländern der Europäischen Union schlechter vorangeht als in anderen. Gerade Deutschland hat einiges an Hausaufgaben zu Hause zu erledigen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Dazu gehört beispielsweise die Unternehmenssteuer senken. Dazu gehört beispielsweise auch bei uns den Anstieg der Sozialabgaben, der Lohnnebenkosten einzugrenzen, die Rente mit 63 abzuschaffen und anderes. Also die wesentlichen Weichen für mehr Wettbewerbsfähigkeit müssen ohnehin auf der nationalen Ebene gestellt werden. Auf der europäischen Ebene kann sich nach dem Draghi-Bericht das eine oder andere etwas in die richtige Richtung bewegen. Aber allein darauf sollten wir nicht vertrauen, sondern Hausaufgaben müssen vor allem zu Hause gemacht werden.
Danke, Holger. Damit kommen wir zum Ausblick und Ende. In der kommenden Woche sprechen wir schwerpunktmäßig über die deutsche und europäische Konjunktur sowie aktuelle politische Ereignisse. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.